ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Katy Perry im Weltall.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Oberstleutnant Petrov. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ladies and gentlemen, welcome on board here in R&D Audiotheque. We wish you a pleasant start in our podcast, Too Many Tabs, where we close our tabs that are always open. I welcome my co-pilot, Miguel Rubinsky, who also closes his tabs. Please fasten your seatbelt. Boarding completed.
Hammer. Wahnsinn.
Ich habe gedacht, wir haben hier heute eine Raketen-, Space- und Fluglastige Folge vor uns. Dann mache ich mal einen Einstieg der anderen Art.
Ja, damit hast du mich wirklich überrascht. Ja, du steigerst dich jede Woche.
Du hast mich ungläubig gerade angeguckt.
Ja, ich wusste nicht, was passiert.
Mit einem breiten Grinsen und dem Dieter Bohlen-Buch in der Hand.
Ja, das ist wohl angekommen. Das habe ich ja vor zwei Folgen gesagt, dass ich mir das bestellt habe. Das Dieter Bohlen-Buch Meine Hammersprüche aus dem Jahr 2006. Das habe ich mir gebraucht geholt, nicht neu. Und das ist jetzt angekommen und ich war dann doch überrascht, genauso überrascht wie von deiner Anmoderation, die mich immer noch sprachlos zurücklässt. Guck mal, das sind wirklich nur Sprüche, die sehr groß gedruckt sind auf 250
Sprüche.
Seiten.
Haben will. Sprüche will.
Manchmal ist da auch so ein Bild von Dieter Bohlen, dann steht da so drunter, du singst Scheiße. Und dann sind da nur Sprüche sortiert nach Kategorien auch.
Sind das vor allem Sprüche, die er in seiner Funktion als DSDS-Juror von sich gegeben hat? Oder?
Ja, also der Inhalt ist unterteilt in so und nicht anders läuft's beim Casting. Dazu gibt's Sprüche. Dann gibt's Sprüche zum Thema du singst Scheiße. Mhm. Dann gibt's Sprüche zum Thema absolut talentfrei. Eine Kategorie heißt ein Herz für Tiere. Dann gibt's noch Prost Mahlzeit. Ich kann auch nett sein und Dieters Devisen. Mhm. Und da gibt es dann so Sprüche, ich mache jetzt mal einfach blind, ne? Man kann jetzt einfach so blättern und ich mache jetzt einfach mal, alles hat seine Grenzen, aber du bist grenzenlos schlecht. Zum Beispiel, das ist ein Spruch, der da drinnen steht. Oder bitte, liebe Zuschauer, jetzt nicht abschalten, es kann noch schlechter werden. Ist auch so ein Spruch, der da zum Beispiel drin steht. Wie gefällt dir das bisher?
Ich hätte gerne aus der Kategorie, du singst Scheiße noch was.
Du singst Scheiße ist zum Beispiel, nach dem Gesang gehe ich jetzt zum Gehörgang spülen. Mhm. Sowas. Oder mach was Vernünftiges, hör auf zu singen. Wie findest du das? Wie gefällt dir das, wenn ich hier so ein bisschen während des Podcasts da vielleicht mal ein bisschen drin rumblätter?
Auch super gerne, jederzeit.
Und ein paar Sprüche rein, weil ich will ja auch selber ein bisschen schlagfertig werden. Und was mir auch ganz besonders gut gefallen hat, ist der einzige Text, der drin ist. Das ist das Vorwort. Und da steht direkt vorneweg drin, habe ich euch gezwungen, das Buch zu kaufen? Nö. Also will ich auch kein Gemecker hören. So geht's los. Ich bin schließlich nicht dazu da, um mir Kritik anzuhören, sondern auszuteilen. Komprende? Ich persönlich wäre ja kritikfähig, wenn ich Fehler hätte. Oh. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es ganz viele herrliche Sprüche. Tja, naja, das war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Der wird uns hier noch gut durch die Folge tragen.
Ja, ich hoffe, dass du da noch mehr draus vorlesen wirst heute.
Ja, ich werde immer mal was probieren. Zum Beispiel, dich brauche ich hier wie ein Aquarium im Ozean. Sowas. Mhm. Auch gut, ne?
Ja, mega mäßig.
Ich bin kein Schönheitschirurg, ich kann nichts für dich tun. Sowas. So ein paar kleine Einsagen. Ja, ansonsten, wie geht's dir so?
Ich sitze auf heißen Kohlen, weil ich mit dir dringend über das Thema deines Tabs sprechen will. Ich würde sagen, Wir gehen aber direkt rein heute.
Alles klar, machen wir. Caro, ich weiß, dir brennt es auch schon unter den Nägeln, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, will ich so ein bisschen Atmosphäre erstmal herstellen. Ich habe ein bisschen Musik vorbereitet und möchte die Zuhörenden da draußen gerne so ein bisschen reinsaugen, wenn du damit fein bist. Bist du okay?
Dann würde ich jetzt
mal,
gerne.
Würde ich jetzt mal starten. Unendliche Weiten, an einem gewöhnlichen Montag. Eine Kapsel schwebt durch die Thermosphäre. Mittendrin ist Katy Perry.
So. Katy fucking Perry ist ins Weltall geflogen.
So ist das wohl. Katy Perry ist letzte Woche Montag an einem ganz gewöhnlichen Montag gemeinsam mit einer All-Female Spaceship-Crew ins All geschossen worden für 11 Minuten. Und diesen
exakt 11
11 Minuten. Ich glaube, diesen Fakt haben alle mitbekommen. Jedenfalls waren meine Timelines geflutet mit Katy Perry im All-Content. Es sind einfach gerade fantastische Zeiten für die USA, aber deine Timeline sicherlich auch, Caro, oder?
Ja, es war bei mir alles voll damit. Fantastische Memes und Screenshots mit Eilmeldungen. Katy Perry ist ins All geflogen, Katy Perry ist gelandet.
Ist wieder da.
Ist wieder da, she's back,
alive and well. Wenn man geblinzelt hat und das vielleicht gar nicht mitbekommen hat, hat man es vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber es war wohl einfach 11 Minuten
Wenn man duschen war und wieder rauskam, war sie schon wieder,
war kurzzeitig Katy Perry im All gewesen, ist aber wieder da. Ja, also bei dir waren die Tabs offen, bei mir waren die Tabs offen, die werden wir jetzt hier heute mal gemeinsam schließen. Denn diese Geschichte hat ja wirklich alles, was wir hier bei Too Many Tabs lieben. Es sind Promis dabei. Es ist das All dabei. Anmaßender Größenwahn. US-amerikanische Morningshows spielen hier eine große Rolle. Nachdem wir bereits für die Aliens eine goldene Schallplatte ins All geflogen haben mit Songs von Will.i.am, haben wir uns diesmal gedacht, als Menschheit gemeinsam, warum nicht gleich selbst einen 2010er Popstar nach oben bringen, der dort vielleicht singen kann. Also wir haben es alle mitbekommen, aber wie, warum und welche ProtagonistInnen da jetzt eine Rolle spielten und wie das überhaupt passieren konnte, das möchte ich mit dir in den Tabs genüsslich durchdeklinieren. Also die erste und wohl berühmteste Person in dieser ganzen Causa ist offensichtlich Katy Perry. Da haben wir ja schon mal unsere Tabs zugeschlossen, beziehungsweise du zu dem Song Woman's World.
Ja, sie hat im Moment keinen guten Lauf, sag ich mal.
Ja, sie ist schon seit längerem in sowas wie einer Flop-Era gefangen. Sie ist nicht besonders gut im Roomreaden. Ne, also da bei dem Song war es ja so, dass gerade eigentlich eine neue Generation von Pop-Girlies, die nach ihr das Zepter übernommen haben, die Charts dominiert haben, Feminismus auf eine moderne Art und Weise in die Popkultur reingebracht haben. Und da ist sie so ein bisschen in den Raum geplatzt mit ihrem Male-Gaze-Feministen-Song.
Ja, sie kam mit Sexy Confident.
Der auch noch produziert
so
war von Dr. Luke. Also
It's a woman's world and we're lucky to be living in it.
Du bist aber erstaunlich textsicher.
Ich habe mir den ein paar Mal reingepfiffen damals für die Tabs.
Der wurde auf jeden Fall auch produziert von einem highly problematic Produzenten.
Ja.
Also diese ganze Song-Sache wirkte irgendwie off und anachronistisch. Und zu dem Song haben auf jeden Fall sehr viele gesagt, jetzt hole ich mal noch eine Dieter Bohlen-Sache raus. Mensch, hätte ich bloß ein Hörgerät, das könnte ich dann jetzt abschalten. Ne? So in etwa. Ja, also irgendwie ist Katy Perry außer Rand und Band. Erst dieser lame Song, dann gab es Fotos, wo sie neben so Tesla-Autos posiert hat und dann gab es vor ein paar Jahren ja noch die Geschichte, in der sie ein Kloster kaufen wollte. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Sie wollte ein Kloster kaufen und dann haben zwei Nonnen dagegen geklagt und dann während des Prozesses ist die eine Nonne dann gestorben. Also Katy Perry hat die Nonne so mürbe gemacht, dass sie während dieses Prozesses gestorben ist, das ist irgendwie so.
Sie war so,
Katy Perrys
Leben. Hear me roar. Ja. Die eine Nonne hat es nicht ausgehalten.
Ja, die hatte nicht genug sexy Confidence, die Nonne.
Scheiße, ey.
Naja, und ähnlich stilsicher und gut durchdacht wie diese ganzen Geschichten ist jetzt auch diese ins All fliegen Nummer.
Weißt du, was ich daran so lustig fand? Wie sie vorher gesagt hat, es geht nicht um mich, es geht um unsere Erde. Von dort oben werden wir denken, oh mein Gott, wir müssen unsere Mutter beschützen.
Ja,
das wird sie erst checken, wenn sie oben ist, dass die Erde beschützt werden muss.
Und sie wird noch ganz andere Sachen gecheckt haben. Dazu komme ich gleich. Ja, natürlich, was braucht denn die USA gerade mehr, während sie so gerade langsam in den Faschismus abgleitet, man in Meetings mit Donald Trump nicht mehr die Worte Frau oder Identität sagen darf, während die US-Wirtschaft einmal von der aggressiven Zollpolitik so durchgerüttelt wurde und ein großer Teil der Bevölkerung gerade gucken muss, wie sie überhaupt über die Runden kommen. Richtig, natürlich, 6 sehr reiche Frauen, die einen 11-Minuten-Trip ins Weltall machen, nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern so
Feminismus.
Just for fun. Und
ja.
Ja, natürlich auch Feminismus. Wir schauen mal rein, wie das ausgesehen hat.
1, 2, 3, take your space! Woo!
Right behind you. Right behind you. It's okay. You're right up there.
Flynn, I gotcha. Four. I gotcha, Flynn.
Oh, the moon. You guys, I have to tell you, look at the moon.
Look at the moon.
Look at the moon.
Da war sie jetzt nicht alleine. Mit dabei waren folgende Personen.
Neben Katy Perry waren unter anderem Lauren Sanchez, die Verlobte von Jeff Bezos, sowie die Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen, Luft- und Raumfahrtingenieurin Aisha Bowie, Journalistin Gayle King und Filmproduzentin Carrie-Anne Flynn an Bord. Es war die erste rein weibliche Weltraumbesatzung, seit die Sowjetunion im Jahr 1963 die Kosmonautin Valentina Tereshkova ins All schickte.
Ja, wow. Also eine All-Female-Crew. Hast du das eigentlich live verfolgt oder hast du das so hinterher rezipiert?
Nee, ich habe mir vor allem hinterher die Memes reingefahren, was da alles so on board gesungen und gesagt wurde.
Genau.
Katy Perry ist die bekannteste, aber natürlich auch Gayle King. Kennt man?
Genau, sie ist die Moderatorin von CBS Mornings, eine Morningshow-Moderatorin.
Und natürlich die Frau von Jeff Bezos.
Also diese bekanntesten Leute, die in der Kapsel waren, waren nicht die Wissenschaftlerinnen.
Nee.
Die aber sehr wohl auch dabei waren, also Bürgerrechtsaktivistinnen waren dabei, Bio-Astronautikerin, NASA-Wissenschaftlerin, aber die hat man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig mitbekommen. Und natürlich die Frau von Jeff Bezos, was natürlich kein Zufall ist, weil das ganze Ding, das ganze Bohai
gehört ja
genau,
Jeff Bezos.
Gehört ihm und es war eine PR-Kampagne für Blue Origin, das ist die Firma von Jeff Bezos, die Weltraumtourismus anbieten möchte langfristig. Also man merkt schon an der Besetzung der Kapsel, dass sich da ausgiebig Gedanken gemacht worden sind. Es wurde extrem darauf geachtet, sowohl Leute einzusetzen, die tatsächlich etwas mit Wissenschaft zu tun haben, als auch Leute wie Katy Perry und Gayle King, die eben für eine größtmögliche öffentliche Wahrnehmung sorgen können. Katy Perry hat es auf Social Media begleitet. Das Ganze wurde natürlich von CBS Morning begleitet. Gayle King, die übrigens die beste Freundin ist von Oprah.
Oprah, die ja auch am Start war.
Die aber auf dem Boden war,
ja,
und geweint hat,
ja,
weil ihre beste Freundin ins All
die
geschossen
hat, die
wurde.
Die hat geweint.
Ja, die war unten in Texas. Die ist in Texas geblieben.
Ja, die hat dort unten die Stellung gehalten.
Gayle King hat erzählt, dass sie Flugangst hat. Also sie steigt eigentlich nicht mal in ein Flugzeug, fand ich auch schon ein super Detail.
I don't get on a roller coaster. I don't like heights. Nervous isn't the word. I think terrified is a better word. These other guys, they're treating it like a runway. They're walking up. Hi. They're ringing the bell. That was not me. I was like, ding, let's go.
Ja, diesen Runway hast du auch gesehen, oder? Wo sie dann bevor sie in die Kapsel,
ja,
eingestiegen sind.
Ja, wo alle die
sind,
Glocke gedingt haben.
Genau. Und da hat Gayle King auch, das ging auch auf jeden Fall viral, ein Gesichtsausdruck, als würde sie jetzt gleich sterben, weil sie offensichtlich Angst davor hat, in diese Kapsel zu steigen. Naja, jedenfalls wurde es groß inszeniert mit 1000 Fernsehsendungen und Interviews und Social-Media-Begleitung, Livestream. Und dementsprechend musste die Besetzung dann natürlich auch stimmen. Und da wurde darauf geachtet, möglichst breit gesetzte Diversität unter den Frauen zu haben. Es waren 2 Afroamerikanerinnen dabei, eine davon mit karibischen Wurzeln, eine vietnamesisch-amerikanische Frau und eine Latina und eben all female. Es geht die ganze Zeit um all female. Und deswegen wurde diese ganze Aktion auch breitflächig als Female Empowerment inszeniert und gefeiert. Die erste all-female besetzte Kapsel, die Weltraumtourismus betreibt. Hey, Feministin für den reichsten Mann der Welt.
Ja.
Also am Ende doch für
Yay. In einem Amerika,
Bros,
in dem quasi das Wort Frau nicht mehr erlaubt ist.
Ja. So, also, die sind da jetzt in diese Kapsel, schweben da jetzt umher, in maßgeschneiderten blauen Slimfit-Anzügen.
Oh ja, die sahen so ein bisschen aus wie so Marvel-Heroes alle.
Also keine richtige Astronautenkleidung.
Nee, so Catsuits.
Ich betone es jetzt nicht, weil ich unnötig auf Äußerlichkeiten von Frauen eingehen möchte, sondern weil die tatsächlich extra dafür hergestellt wurden und besonders fashionable aussehen sollten. Sanchez, die Frau von Jeff Bezos, hat gesagt, sie bringen mit den Outfits Spice into Space.
Oh yeah.
Wie so Schlaghosen waren das auch so ein bisschen. Das sah aus wie ABBA eigentlich.
Ja,
wie ABBA Voyage.
So ein bisschen so Fantastic Four meets ABBA.
Stimmt, stimmt. Genau diese Mischung. In diesen Klamotten schweben sie jetzt schwerelos in der Thermosphäre an der Grenze der Kaman-Linie, wie ich jetzt gelernt habe. Da sind sie von Texas aus, wo eben Oprah auf dem Boden gesessen hat und geweint hat, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 3600 Kilometer pro Stunde hinbefördert worden. Und befinden sich auf einer Höhe von rund 105 Kilometer über dem Meeresspiegel. Das entspricht in etwa der Luftlinie der Entfernung von Leipzig und Dresden. Also es ist wirklich gerade so die Spitze des Weltraums. Mhm. Es ist so gerade da, wo Weltraum losgeht. 11 Minuten waren sie eben da, die gesamte Ride hat so lange gedauert und hat aber 93 Tonnen CO2 verbraucht. Das entspricht etwa 100 transatlantischen Hin- und Rückflügen. Das heißt, die haben einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, den kein Mensch in seinem Leben normalerweise hinlegen kann. Also die müssten sich jetzt, um das wieder nur halbwegs gut zu machen, dürfen die sich nie mehr in irgendein Auto setzen und irgendwo hinfahren.
Ja, Katy Perry hat damit auch Spice to Space gebracht, weil sie ja sich vorher jahrelang bei UNICEF für Klimaschutz engagiert hat.
Es ist sowieso viel Spice into Space, aber ich glaube nicht, wie die das vorhatten.
Es ist, nee.
Sie hat ja nicht nur Spice to Space mitgebracht, sondern auch eine Gänseblume. Hast du das gesehen? Sie hatte eine Gänseblume dabei, weil ihre Tochter ja Daisy heißt. Aber das Ganze hatte auch noch eine tiefergehende Bedeutung für sie.
Flowers for me, I believe, are like God's laughter and God's smile. And I brought a daisy because I have so much love for my daughter Daisy and I have so much love for Mother Earth. And I believe you can see the beauty in the Mother Earth in a single resilient Daisy.
Alter.
That's why I brought it.
Okay. Yeah.
Dann bleib doch auf der Erde, wenn du Gänseblümchen sehen willst.
Also die hat quasi die Gänseblume ins All gebracht, 11 Minuten und wieder mit runtergenommen.
Ja, weil Gänseblümchen sind halt nun mal das Lächeln Gottes.
Ja, Blumen sind das Lächeln Gottes, aber sie hat dann jetzt also das einmal da hoch kurz gefahren und aber auch nicht dort gelassen, sondern wieder mit runtergenommen.
Ja, und dabei 93 Tonnen CO2 ausgestößt.
Because she loves Mother Earth.
Richtig.
So much.
Sie liebt die Erde so sehr, dass sie die so sehr verpestet wie kein anderer Mensch auf der Erde.
Diese ultra pathetischen Ansagen schon im Vorhinein, währenddessen und danach. Aber es ist auch nichts anderes zu erwarten von der Frau, von der Power-Ratschlag. Touch some grass kommt. Das hat sie bei den VMAs nochmal gesagt in ihrer Rede. Mental Health Pro-Tipp.
Ach ja, also man merkt schon daran, wie sie das spricht. Ne, diese 11 Minuten Reise haben sie verändert. Sie tut jetzt so, als hätte sie Erkenntnisse und eine neue Lebensphilosophie erlangt, die uns Normalsterblichen, die nicht ins Weltall fliegen können, verwehrt bleiben.
Sie ist weise.
Sie ist weise geworden. Also so kann man wirklich nur eine Gänseblume ehren, wenn man 11 Minuten im Weltall war. Sie hat aber nicht nur ein Gänseblümchen hochgehalten, sondern auch noch die Setlist für ihre kommende Tour. Hat sie auch in die Kamera gehalten.
Gute Gelegenheit.
Im Weltall. Also bietet sich ja an,
ja.
Ne, wenn man schon mal im Weltraum ist. Ist auch sehr spirituell auf jeden Fall. Und Gail King, die CBS Morning Moderatorin, hat dann nach dem Flug noch einen weiteren Magical Katy Perry im Weltall-Moment geshared.
The best part was when we got back in our seats after zero G's, Katy sang What a Wonderful World.
She did?
She sang What a Wonderful World. I see dreams. Oh, yes, yes, yes. Because we'd been asking her to sing all the time and she wouldn't. And she wouldn't. And then, because everybody said, sing Roar, sing Fireworks. And she said, it's not about me. I wanted to talk about the world.
Wow. Oh, Gott. Das ist so geil.
Ist das nicht magical?
Kriegst so negative Gänsehaut gerade.
Das ist eine Connection zwischen Mensch und Erde, die man so einfach nicht nachfühlen
kann. Ich
finde
es so geil, also diese Vorstellung, die sitzen da 11 Minuten und alle sagen, sing Roar, sing Firework.
Nein,
ich will über die Erde und die Menschen sprechen. What a wonderful world.
Dann singt sie doch. Ja. Also da würde jetzt Dieter Bohlen zum Beispiel sagen, du bist wie eine Kesselpauke, je hohler die sind, desto lauter sind sie zu hören.
Mhm.
Schlagfertig, oder?
Ja.
Das hat Gail King aber nicht gedacht und die anderen auch nicht, sondern die waren total inspired. Ja, also das ist, wie gesagt, eine Connection, die kann man nur spüren, wenn man eine 11 Minuten Achterbahnfahrt ins Weltall gemacht hat. Da kommt man nochmal auf ganz andere Gedanken. Ne? Das Erste, was Katy Perry gemacht hat, nachdem sie dann wieder auf der Erde war, war aus dieser Büchse zu steigen und dann den Boden zu küssen. Als wäre sie irgendwie 11 Jahre weg gewesen und nicht 11 Minuten. Und hat dann dieses herrlich unprätentiöse Interview gegeben.
I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you. Like how much love you have to give. Mm-hmm. And how loved you are until the day you launch.
Hä?
Also sie hat da oben verstanden, was Liebe ist. Habe ich das jetzt richtig gehört?
Ja, und man versteht nicht, wie doll man geliebt wird, bis man mal
losfliegt
einfach. Das ist irgendwie auch Andrea Berg codet. Das ist irgendwie so Atlantis.
Komplett.
Erst,
man muss sich vom Meeresgrund abstoßen, um die Träume zu retten.
Ja, genau. Das ist genau der Vibe. Connected to love? Na, dann war es ja wert. Keine Verschwendung von Ressourcen, CO2, Geld.
Ja, sie hat oben erst gecheckt, dass wir alle den CO2 Ausstoß verhindern müssen. Das hat sie wahrscheinlich dann da oben, hat sie eine Erkenntnis gehabt, wie ein Blitz ist es in sie eingefahren, die Liebe, also so eine mächtige Liebe und so eine Erkenntnis.
Also es hat sich gelohnt. Katy Perry ist jetzt connected mit Love. Ja. Was ich aber doch ein bisschen merkwürdig daran finde, ist, dass sie exakt dieses Statement auch schon abgegeben hat, bevor sie ins Weltall geflogen ist.
Als hätte sie gar nicht hochfliegen müssen.
Als hätte sie gar nicht hochfliegen müssen und als hätte sie zum Beispiel sich das vorher ausgedacht.
Ja.
I'm so excited for this launch. I have never felt this much love like I have felt today. I feel like my message that I'm getting is you never know the amount of love that you have inside of you. Until the day you launch.
Also sie glaubt, diese Message wird sie bekommen, wenn sie ins Weltall fliegt. Und dann hat sie die auch tatsächlich Wort für Wort so bekommen.
Ja, also Offenlegung. Wenn das jetzt alles unproblematisch wäre, das wäre jetzt nicht so eine Geldverschwendung, es wäre nicht so eine unfassbare Umweltverschmutzung. Und man hätte jetzt die Möglichkeit, mal nach oben zu fliegen. Also würde man natürlich machen.
Natürlich ist es interessant, im Weltall zu sein.
Natürlich ist komplett geil. Aber das kannst du halt nicht machen.
Nein, das geht nicht.
Und für diesen Konzern, zu diesen Bedingungen und mit diesen Folgen, das geht einfach nicht klar. Und was natürlich auch jetzt noch dazu kommt, diese Weltraumtourismus und Promis und Politiker und so weiter, die sich da einkaufen, um mal da hochzufliegen, das gab es ja jetzt schon öfter.
Genau, da ist jetzt diese All-Female-Crew nicht die erste,
und
sondern...
auf die wurde sich jetzt halt unfassbar gestürzt, während zum Beispiel William Shatner, der Captain Kirk-Darsteller, auch schon mal hochgeflogen ist. Und da habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass der so unfassbar viel Kritik erfahren hat. Da könnte man jetzt ja wieder sagen, irgendwie frauenfeindlich. Vielleicht lag es aber auch an der massiven Aufmerksamkeit, die jetzt da drauf lag. Alles
ja,
mit, also,
ich habe das Gefühl, dass da durch diese Morningshow-Begleitung und Katy Perry ein anderer Fokus drauf war. Dass jetzt William Shatner, ist jetzt vielleicht nicht mehr so bekannt. Weltraumtourismus ist natürlich so oder
und
so
plemplem. Und hat sein Leben lang gespielt, er ist im Weltall. Vielleicht gönnt man dem, dass er dann auch einmal da wirklich
nein, ich gönn das dem auch nicht. Der soll da genauso wenig
hoch.
Die sollen da alle nicht hin.
Soll keiner hoch.
Da soll keiner hoch. Und alles daran ist cursed, einfach ins Weltall zu fliegen zum Spaß. Wenn man Wissenschaftlerin ist, gerne. Wenn man da Sachen zu tun hat. Wenn du, when you have
von Miguel
business,
Robitzky aus, gerne.
Wenn du Business hast im
ISS
Weltall.
ISS von Miguel Robitzky aus, genehmigt.
Genehmigt. Aber nicht What a Wonderful World singen und eine Gänseblume.
mit einer Daisy
da hoch.
I felt so connected to love.
Also das Ganze war natürlich ein PR-Desaster
für Katy Perry. Scheiße, natürlich.
Nichts wirkt mehr out of touch wie buchstäblich ins Weltall zu fliegen. Das ist buchstäblich abgehoben. Ne? Aber ganz grundsätzlich Weltraumtourismus natürlich auch. Man muss nicht für die Frauenrechte ins Weltall fliegen. Da gibt's auf der Erde genug zu tun. Es gibt Sachen, die man hier auf der Erde machen kann.
Das ist so die Mission. Wir können als Frauen auch super scheiße sein.
Ja. Wir können auch die dümmsten Sachen machen auf der Welt. Ja, aber okay, lasst es halt einfach.
Katie.
So, also man muss nicht ins Weltall fliegen und dabei 93 Tonnen CO2 verbrauchen, um auf den Gedanken zu kommen, dass man die Erde retten muss. Abgesehen davon ist das Ganze natürlich auch eine Verhöhnung echter Weltraumastronautinnen, die jahrelang trainiert haben und die das tatsächlich wissenschaftlich machen, deren Namen aber keiner kennt. Die Katy Perry Crew hat 2 Tage dafür trainiert und tut so, als wären sie jetzt echte Astronautin, die ihr Leben lang nichts anderes machen. Es gibt echte Astronautinnen, die da oben Sachen machen. So, also das Ganze gab natürlich super viel Backlash. Alle hassen es. Es gibt schon auch erste Verschwörungstheorien, dass das Ganze fake ist. Angeblich, weil es so einen Moment gab, als sie aus der Kapsel rausgestiegen sind, dass Katy Perry schon mal so die Tür aus Versehen von innen so aufgemacht hat. Das sieht man wohl im Stream und das darf man eigentlich nicht. Und dann ist erst Jeff Bezos hin und hat die Tür dann selber aufgeschraubt.
Okay.
Das ist jetzt gerade die neue heiße Theorie. Die gerade die letzten Tage brandheiß kursierte. Aber das ist mit großer Sicherheit eine Verschwörungstheorie.
Ich glaube, dass die da oben waren. Und soll ich dir sagen, warum ich das glaube? Mhm. Weil die Tagesschau hat, ich glaube, wenn wir aufnehmen, gestern gepostet, neue Studie, Anzeichen für außerirdisches Leben. Und ich glaube...
Die wurden gerufen.
Die haben sich
von
gemeldet.
Von What a Wonderful World.
Genau. Und die haben sich gemeldet, weil What a Wonderful World. Ja. Weil das, Katie oben war.
Ja, entweder das oder sie haben mittlerweile die Will.i.am-Platte gefunden.
Die Voyager-Record. Ja.
Also alles in allem ist es großer, anmaßender Bullshit und einfach nur eine sehr, sehr teure CO2-verschwendende Werbung für dieses Jeff Bezos-Vorhaben, Weltraumtourismus irgendwie gesellschaftsfähig zu machen. Aber für mich hat es mit sexy Confidence nichts zu tun.
Machtwort.
Punkt. Damit schließe ich meine Tabs.
Alles klar. Also bei mir geht es diese Woche auch um Raketen, aber andere Raketen. Ich entführe dich auf eine Zeitreise zurück in den Kalten Krieg.
Oh, dann wird es ja heute geschichtlich.
Ja, genau. Also
da muss ich aufpassen.
Aktuell ist die Beziehung von Europa zu den USA ja extrem instabil. Das ist ja eben schon in den aktuellen US-Vibe angedeutet. Zu Russland natürlich seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump baut gerade die USA um und gleichzeitig scheinen sich irgendwie die USA und Russland wieder anzunähern, dann aber wieder doch nicht. Wollen ihre Beziehung stärken. Rubio und Lavrov, die Außenminister, haben sich getroffen. Trump und Putin haben telefoniert. Dann hat es wieder gekracht. Am nächsten Tag sieht es wieder ganz anders aus. Trump schmeißt mit Strafzöllen um sich und in Europa haben alle Schiss, was Trump auf der einen und Putin auf der anderen Seite als nächstes machen. Ich war erst vor 2 Wochen für einen Beitrag für das ZDF-Magazin Royal in Polen und da haben viele Leute Angst, dass jetzt ihr Land nach der Ukraine als nächstes dran ist, beziehungsweise leben ihren Alltag so gut es geht, aber eben ständig mit diesem Gefühl, mit dieser Bedrohungslage, ja, die man nicht richtig einschätzen kann. Und da kriegt man irgendwie schon so einen Kloß im Hals und ich bin ganz ehrlich, ich war irgendwie auch ein bisschen erleichtert, dass wir mit dem Auto nach Wrocław gefahren sind und nicht geflogen, weil ich innerlich irgendwie ein sehr mulmiges Gefühl hatte, auch nur in Richtung Russland zu fliegen. Vielleicht geht das anderen ganz anders. Katy Perry hat es wahrscheinlich sofort gemacht. aber irgendwie...
Du warst nicht connected mit Love,
nee,
Caro.
Aber irgendwie, also es ist ja 2025 schon schlimm, solche Gedanken zu haben und Frieden und Sicherheit in Europa einfach nicht mehr selbstverständlich sind. Also wir haben irgendwie gerade die Situation, dass sich so im politischen Gesamtgefüge auf der Welt gerade irgendwie sehr viel ändert und umgeschiftet wird. Und es liegt die ganze Zeit so was Ungutes in der Luft und Menschen haben wieder Angst vor einem dritten Weltkrieg. Und es gab tatsächlich einige Situationen in unserer Geschichte, in denen wir wirklich nur wenige Millimeter von einem dritten Weltkrieg entfernt waren. Da würde ich dich heute mal mitnehmen in die Geschichte von Stanislav Jewgrafowitsch Petrov. Eine ganz unglaubliche Geschichte. Mhm. Wir befinden uns in den 80er Jahren im Kalten Krieg. Und zur Erklärung für die jüngeren ZuhörerInnen.
Die 80er Jahre waren ein Jahrzehnt.
Die 80er Jahre waren ein Jahrzehnt und der Kalte Krieg war der Konflikt zwischen den USA und der UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ist zum sogenannten Kalten Krieg eskaliert. Da haben sich 2 verschiedene Bündnisse gebildet, NATO und Warschauer Pakt. Durch Europa verlief der sogenannte Eiserne Vorhang. Durch Deutschland verlief seit den 60ern die Berliner Mauer, ein Symbol des Kalten Kriegs. Und diese eisige Beziehung zwischen den USA und der UdSSR hat sich immer weiter zugespitzt und es gab ein bisher beispielloses Wettrüsten. Beide Lager haben eine Nuklearstrategie entwickelt und waren im Wettbewerb, mehr und besser entwickelte Kernkraften zu besitzen als der jeweils andere. Und in der Zeit gab es noch den Koreakrieg, die Kuba-Krise und es war immer so gefährlich nah dran vor einem Krieg zwischen USA und UdSSR. Und auch wenn sich dieser Konflikt zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen entspannt hat, dieses Aufrüsten hat nie gestoppt. Beide Seiten haben sich vorbereitet auf einen Krieg, als gäbe es literally kein Tomorrow. Und irgendwann eben weit mehr als nur vorbereitet. In den 80er Jahren hatten beide Seiten so viele Nuklearwaffen mit einer so hohen Zerstörungskraft, dass sie sich gegenseitig hätten komplett auslöschen können. Und nicht nur gegenseitig, sondern die restliche Menschheit. Also so viel Nuklearpower war quasi auf beiden Seiten vorhanden und sie haben sich quasi dadurch gegenseitig die völlige Vernichtung zugesichert, sollte einer von beiden zuerst angreifen. Also in dieser Zeit, in dieser Stimmung befinden wir uns und 1983, um das es ja hier geht, war die Beziehung besonders gespannt, weil Ronald Reagan die Sowjetunion öffentlich als Reich des Bösen bezeichnet hat, plus in dem Jahr, kurz vorher, hat die Sowjetunion einen Korean Airlines-Flug abgeschossen und noch einige mehr beunruhigende Dinge waren militärisch im Gange. Also
ja, und die Supernasen sind erschienen 1983.
Das mag auch dazu beigetragen haben. Also alles in allem eine zum Zerreißen gespannte Situation. In diesem Jahr befinden wir uns jetzt. Wir sind in der Nacht zum 26. September 1983 im geheimen Raketenfrühwarnzentrum Serpuchow 15, ca. 100 Kilometer südlich von Moskau. Und Dienst in diesem Zentrum hatte in dieser Nacht der damals 44 Jahre alte Oberstleutnant Stanislav Petrov. Der war Ingenieur und hatte eben dort Dienst in diesem geheimen Zentrum, was feindliche Raketenangriffe erkennen sollte. Und dieses Zentrum war sogar so geheim, dass nicht mal Petrovs Frau und Kinder wussten, wo der arbeitet. Mhm. Und wie gesagt, Lage extremst angespannt und die Sowjetunion glaubte eben, dass die Amerikaner drauf und dran waren, den nuklearen Erstschlag zu planen. Und die Aufgabe von Petrov bestand eben darin, Computer- und Satellitengestützt den Luftraum zu überwachen. Und im Fall eines nuklearen Angriffs auf die UdSSR war quasi die Ansage sofort nuklearer Gegenschlag. Und plötzlich, kurz nach Mitternacht, schlägt das System Alarm. Von einer US-amerikanischen Basis im Bundesstaat Montana sei eine Interkontinentalrakete mit dem Ziel Sowjetunion abgeschossen worden. Petrov hat zu dieser Nacht sehr viele Interviews gegeben, das oft nacherzählt. Es gibt sogar einige Dokus darüber. In seiner Nacherzählung checkt man eben, dass mit diesem Alarm wirklich eine absolute Ausnahmesituation eingesetzt hat. Alarm, Sirenen, an der Wand leuchtend rote Buchstaben mit Start. Viele seiner Kameraden wären aufgesprungen und waren irgendwie super aufgekratzt sofort. Aber er war ja Oberstleutnant und musste jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Hat allen gesagt, so, hinsetzen. Und er musste jetzt entscheiden. Kannst du dir das vorstellen, diese Situation gebracht zu werden? Also er beschreibt es in einem Interview als ein Schock, ein Blitz aus heiterem Himmel. Er war eben der Diensthabende, der Älteste und vom Dienstgrad Ranghöchste. Und alle haben auf seine Entscheidung gewartet, was jetzt zu tun ist.
Ja, da hätte ich an seiner Stelle erstmal What a Wonderful World gesungen und versucht durchzuatmen. Aber das ist ja dann wahrscheinlich nicht gut möglich.
Dafür hat er nicht so viel Zeit, weil ja. Die Situation war jetzt folgende. Ab einem feindlichen Raketenabschuss hatte die sowjetische Führung 28 Minuten Zeit, um über einen Gegenschlag zu entscheiden.
Na gut, und da kann man dreimal ins All fliegen. Ne?
Aber wenn sie das dann entschieden haben, dann war das quasi unwiderruflich. Und Petrov hatte wiederum jetzt eine Viertelstunde Zeit, seinen Vorgesetzten darüber zu unterrichten, dass es diesen Raketenangriff gegeben hatte. Und damit würde jetzt quasi eine Kettenreaktion ausgelöst, bis hoch zur sowjetischen Führung. Jetzt hat Petrov gesehen, Alarm, alles blinkt um mich rum. Komplett Chaos.
What to do?
What to do? Ich entscheide jetzt darüber, ob es einen Nuklearkrieg gibt oder nicht. Ich alleine als Mann. Und dann hat er sich Folgendes überlegt. Laut System, laut dieser Warnung, ist ein Raketenstart erfolgt von einer einzigen Basis. Und hat er sich gedacht, wenn die USA uns wirklich angreifen würde, dann würden die das ja nicht nur von einer Basis machen. Weil eigentlich rechnen sie damit, dass das dann mehrere Abschüsse von verschiedenen Basen wären im Ernstfall, damit die Vernichtungskraft eben natürlich größer wäre. Plus, er war sich nicht sicher, wie verlässlich das Satellitensystem war.
Ja, ob das jetzt ein Fehlalarm vielleicht ist oder nicht. Das ist ja jetzt der erste Hoffnungsschimmer, an den man sich dann klammert.
Genau, weil er hat sich auch die Satellitenaufnahmen angeschaut von der US-Militärbasis und da konnte er überhaupt keine Rakete erkennen. Aber diese Satellitenaufnahmen lagen auch noch genau auf der Tag-Nacht-Grenze, sodass die nicht aussagekräftig waren. Das auch noch, richtiger Clusterfuck. Und Petrov stand unter diesem Druck. Wenn er jetzt weiterleitet, ja, Angriff, würde das zu einem sofortigen sowjetischen atomaren Angriff führen. Und andererseits, wenn er sich dagegen entscheidet und es gäbe aber doch einen Angriff, dann wäre sein Land am Arsch und könnte sich nicht mehr rechtzeitig verteidigen. Also was zur Hölle soll er jetzt machen? Und das Schicksal der Weltbevölkerung hing von ihm ab in diesem Moment. Und dann hat er sich entschieden.
Da kann man sich gar nicht reindenken.
Nein, es ist.
Da kann man sich wirklich nicht reindenken.
Die absolute Hölle. Und dann hat er sich entschieden für Fehlalarm. Er hat der Militärführung gemeldet, falscher Alarm. Und kurze Zeit später hat das Satellitensystem noch eine zweite, dritte, vierte und fünfte.
Moment mal, ohne zu wissen, ob es Fehlalarm ist. Er war jetzt so, ich mach mal auf gut Glück.
Er wusste es zu keinem Zeitpunkt.
Wie heftig ist das denn, dann zu sagen, es ist Fehlalarm?
Ja, einfach mit dieser Einschätzung, nein, das müsste mehr sein. Das müssten mehr Raketen von mehr Basen sein.
Mm, okay.
Ich gehe das Risiko jetzt ein. Ich glaube, nein. Das war sein Modus.
Bauchgefühl.
Ja.
Hatte er einfach an dem Tag so gefühlt.
Das hat er später erklärt, wie er es entschieden hat. Bauchgefühl.
Boah.
Dritter Weltkrieg verhindert, Bauchgefühl.
Boah, das ist, da läuft ein eiskalter Schauer
über den Rücken. Das ist total krass. Ja, und er hat quasi dann diese Entscheidung schon getroffen, hat dann gesehen, scheiße, da kommt eine zweite, dritte, vierte und fünfte, aber er ist dabei geblieben.
Weil es immer noch zu wenig war, weil er war ja vorher, das müssten mehr als eins sein, dann waren es
mehr. Oder
mehr
als eine Basis, glaube ich, war sein Hauptargument.
Okay.
Und er hat gesagt, nein, Fehlalarm, aber sicher war er sich zu keinem Zeitpunkt. Er hat 17 Minuten gebankt, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Das müssen die längsten 17 Minuten aller Zeiten gewesen sein, weil dann war klar nach 17 Minuten, es war wirklich Fehlalarm. Folgendes war nämlich passiert, das Warnsystem hatte Sonnenreflexion auf Wolken über Montana, genau da, wo diese Raketenbasis war, für Raketen gehalten.
Nein!
Doch, es waren gar keine Raketen unterwegs, auch wenn jetzt natürlich diesen
Wie scheiße ist dann dieses System, wenn die das nicht
unterscheiden
können?
Er hatte ja eben
auch
Zweifel an diesem System und auch wenn er jetzt nicht die Person war, die den endgültigen Befehl zum Gegenangriff gegeben hätte, das hätte natürlich die Staatsführung machen müssen, aber er war quasi das erste Glied in dieser Kette und mit seiner Entscheidung hätte er diese Kettenreaktion in Gang gesetzt bis zum möglichen Nuklearkrieg.
Boah.
Also er war der entscheidende Faktor, der diese Einschätzung getroffen hat, gesagt, Leute, nix machen. Er hat im Prinzip nichts gemacht und damit die Welt gerettet.
Leute, chillt, hat er
What
gedacht.
What the fuck? Bauchgefühl, wie er später erklärte, war es bestenfalls eine 50-50-Vermutung. Das finde ich so krass. Und dann habe ich noch in einem FAZ-Interview mit ihm, was ich sehr empfehlen kann, gelesen, dass er sogar in Vertretung war an dem Abend. Er war in Vertretung zum operativ Diensthabenden ernannt. Das mussten wir ab und zu tun, weil unsere militärische Führung lieber die Tagesschichten übernahm. Also auch noch in Vertretung von einem Chef, der keinen Bock hatte, nachts zu arbeiten.
Einfach 20.000 Zufälle, die dazu geführt haben, dass das nicht eskaliert ist.
Und dass das Ganze überhaupt passiert ist, wurde erst nach Ende der Sowjetunion bekannt, weil nämlich der Leiter der Flugabwehr das veröffentlicht hat. Und Petrov selber war 84 dann aus dem Dienst geschieden. Und dass er eben mit dieser Entscheidung mit großer Wahrscheinlichkeit viele, viele Millionen Menschenleben gerettet hat. Dafür hat er irgendwie nie Anerkennung bekommen, keine Beförderung, keine Auszeichnung, sondern er hat einen Verweis bekommen, weil sein Dienstprotokoll nicht vollständig gewesen war. Also
was?
Er wurde erstmal wurde er gelobt, hast gut gemacht, hast Ruhe bewahrt, aber dann wurde er bei einer anschließenden Untersuchung gefragt, warum er denn nicht alles in sein Logbuch eingetragen hätte. Und er hat gesagt, entschuldige mal, ich hatte in einer Hand ein Telefon, in der anderen die Gegensprechanlage und ich hatte jetzt keine dritte Hand, um auch noch mitzuschreiben, was jetzt in dieser Extremsituation alles passiert. Das ist so richtig russische Bürokratie, wie
Boah,
man sich irgendwie vorstellt.
Stell dir mal vor, du gehst von zu Hause los und denkst, du hast nur Vertretung und sagst, ich komme dann in ein paar Stunden wieder, Schatz. Und dann bist du auf Arbeit, es passiert das, kommst zurück, du glaubst nicht, was heute auf Arbeit passiert ist.
Ich habe irgendwo gelesen, hat er nach 28 Stunden geschlafen.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja. Und in einem Interview wurde er auch gefragt, ob er da eben ausgezeichnet wurde. Hat er gesagt, natürlich nicht. Das Überwachungssystem war einzigartig in der Welt, es durfte keine Fehler haben. Und jetzt sollte ich, der Fehler entdeckt hatte, als Strahlemann dastehen, so funktionierte das nicht. Stattdessen wurde er eben später im Westen als Held gefeiert. In seinem Land wird eher geschwiegen darüber. Das wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass das jemals passiert ist. Aber im Westen hat er eben dafür einige Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel den World Citizen Award 2006 im UNO-Hauptquartier in New York. Also Anerkennung und Berühmtheit hat er dann schon noch ein bisschen erlangt. Und natürlich war er im Prinzip sowas wie ein Held. Also ein Held, den es im besten Fall nicht geben sollte, weil kein Land so eine Zerstörungsmacht haben sollte und keine Person so eine Verantwortung tragen sollte. Aber trotzdem hat er wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg verhindert. Und damit hat man für sein Leben eigentlich schon genug Stress. Er hat aber im Laufe seines Lebens dann noch ein paar mehr unschöne Dinge erlebt. Wie gesagt, auch einige schöne, unter anderem eine Beförderung und diese mehrfachen Auszeichnungen. Was aber auch passiert ist, ist, dass sich jetzt natürlich die Movie Industry auf diese Story gestürzt hat.
Wahrscheinlich dann aber die US-amerikanische, oder?
Ich glaube, es war ein dänischer Filmemacher, Peter Anthony, der hat einen Doku-Fiction-Film gemacht namens The Man Who Saved the World. Dafür hat er Petrov 10 Jahre lang begleitet, aber auch Hollywood-Darsteller wie Kevin Costner haben in diesem Film mitgespielt. Also so eine Mischung aus Doku, also er selber war quasi, hat sich selber gespielt oder
Interviews gegeben
und aber auch mit sehr Hollywood-esque nachgestellten Szenen, die auch sehr in Kritik standen, weil das so super Hollywood-Pathos war und man nie genau gecheckt hat, was darin jetzt stimmt. Plus, Petrov wurde wohl als mürrischer, alkoholabhängiger, verwahrloster Mann mit Mutterkomplex dargestellt. Und das brauchst du jetzt nicht auch noch. Mhm. Also die SZ hat geschrieben, man lernt Petrov kennen als alten, gebrochenen Mann mit einem Frühstücksbier in der Hand. Das ist wirklich so evil, dann diesen Typen noch irgendwie dann so
einen reinzudrücken.
Was man in dem Film aber ganz gut sieht, ist, wie humble Petrov dieser ganzen Causa ist.
Och, ich hab die Welt gerettet. Ach, komm, das sagt es doch dafür nicht.
Literally.
Ach, dafür nicht.
Genau so ist er drauf.
Wird doch jeder so machen. Nein, doch, wird doch jeder so machen.
Hier ist die Szene, ich glaube, das ist die Rede im UNO-Hauptquartier. Und da sagt er den Satz, den er auch in Interviews immer wieder wiederholt hat.
I am not a hero. I was just at the right place at the right time. At the right place at the right time.
Humble King.
Ja, das ist so der Satz, den er immer wieder wiederholt hat. Ich bin kein Held. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Und übrigens, I'm connected with love.
I'm connected with love and Mother Earth and Gänseblümchen. Und 2022 gab es übrigens eine weitere Doku über ihn, der ihn wieder so ein bisschen rehabilitiert hat. Das ist nämlich veröffentlicht worden von einem unabhängigen russischen Nachrichtenkanal, von einem russischen Journalisten. Der Film heißt Petrov, Retter der Welt. Und der ist eben sehr objektiv gehalten. Der ganze Film ist auf Russisch, aber den kann man sich auf YouTube komplett angucken mit englischen Untertiteln. Auch eine Empfehlung. Da hat er zum Beispiel mit seinem Sohn gesprochen, aber auch dieser Regisseur von diesem anderen Film, der ihn so schlecht dastehen lassen hat, der wurde auch interviewt, dieser Peter Anthony. Und der hat auch erzählt von den Dreharbeiten. Die haben sich ja über 10 Jahre gezogen und dass Petrov ein Honorar von $3,000 dafür bekommen hat. Für 10 Jahre Dreharbeiten.
Was? Da hat er sich über den Tisch ziehen lassen.
Der hat die Welt gerettet, der Mann.
Da hat er sich über den Tisch ziehen lassen.
Das geht doch nicht.
Nee, da wird Dieter Bohlen zu sagen, ich arbeite wirklich super gerne mit Leuten zusammen, die was können. Deshalb wird das mit uns beiden nichts.
Ja, das hat sich vielleicht Petrov gedacht, aber dann hat er schon unterschrieben für 10 Jahre.
Ach nein.
Das hat er aber auch nicht mehr miterlebt, diese Gegendoku, weil er 2017 gestorben ist in der Nähe von Moskau. Es gibt auch ein Denkmal, vielleicht gibt es ja HörerInnen aus Oberhausen, die das schon mal gesehen haben. Da stehen nämlich Gedenktafeln in 3 Sprachen und da steht, wäre er den Computermeldungen gefolgt, wäre der sofortige atomare Gegenschlag erfolgt und damit der Tod von Millionen Menschen in den USA, in Europa und Russland die Folge gewesen. Schreibt doch mal oder schickt mal Bilder, ob ihr diese Gedenktafel schon mal gesehen habt. Und tatsächlich war Petrov nicht der Einzige, der mal in so einer Situation war. Es war nicht das einzige Mal, wo wir knapp einem Atomkrieg entkommen sind und das Ganze mehr oder weniger an einer einzigen Person hing. Zum Beispiel Wassili Alexandrowitsch Archipow, der war ein Offizier der sowjetischen Marine und der war während der Kuba-Krise im Oktober 62 in einem sowjetischen U-Boot vor Kuba und der hat die Zustimmung zum Abschuss eines Atomtorpedos verweigert und dadurch ebenfalls möglicherweise einen dritten Weltkrieg verhindert. Und ein anderes bekanntes Beispiel ist der norwegische Raketenzwischenfall. Das war 95, da haben norwegische WissenschaftlerInnen eine Forschungsrakete abgeschossen, um das Polarlicht zu erforschen. Da hatten eigentlich Moskau auch vorgewarnt, aber die haben die Nachrichten nie bekommen. Und dann haben die Russen eben gedacht, das wäre ein Raketenangriff aus den USA. Und dann wurde der Nuklearwaffenkoffer gezückt und bis zum russischen Präsidenten Boris Jelzin gebracht, der zum Glück ja sehr USA-freundlich war und sich dagegen entschieden hat, den Knopf zu drücken und einen nuklearen Vergeltungsschlag gegen die USA zu starten. Also wir sind schon ein paar Mal, aber so knapp, mit dem Finger über dem Knöpfchen, am Dritten Weltkrieg vorbeigeschrappt. Und da denke ich mir, das sollte nicht so knapp sein. Atomare Angriffskriege sollten kein Hupsi beinhalten.
Nee, da sollte man auch nicht irgendwie beim Stolpern drauf fallen und dann etwas lostreten.
Ja, also es sollte sie eh nicht geben, atomare Angriffskriege, aber das nochmal als Reminder, wie schnell
es gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
Das ist meine
Klartext.
Touch some grass! Don't! Nuklearangriff other countries.
Klartext, Caro, es sollte keine Nuklearangriffe geben.
Das einfach nochmal als kleiner Reminder, wie schnell es in angespannten Zeiten gehen kann und dass Momente über Kriege entscheiden können. Da war ich irgendwie sehr gebannt in diesem Rabbit Hole, kann ich sehr empfehlen und schließe damit meine Tabs und wir verabschieden uns jetzt mal aus dieser raketenstarken Folge.
Ja, bei all den Sachen, die da in der Welt und in unseren Tabs immer herrschen, da frage ich mich natürlich, gibt es den Schwachsinn jetzt auch in der Familienpackung? Habe ich jetzt hier gerade noch gefunden. Ich finde es mit dem Sprüchebuch ganz gut. Das werde ich vielleicht die nächsten Folgen ein bisschen durchziehen. Wie findest du den noch? Der meint auch, wenn er in der Nase popelt, er geht in sich.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass du so, während ich hier so über den Kalten Krieg schwadroniere, du mit halbem Ohr irgendwie, dass du mit halbem Auge irgendwie im Dieter Bohlen-Buch hängst.
Das möchte ich jetzt nicht dementieren, aber auch nicht zustimmen.
Alles klar. Dann weiß ich nicht, ob das Dieter Bohlen-Buch nicht so ein bisschen auch Fluch und Segen ist für diesen Podcast.
Ja, aber da sind auch Wahrheiten drin, wie die Schweine von heute sind die Koteletts von morgen.
So. Boah, ey.
Okay, damit mache ich das jetzt mal zu, genauso wie unsere Tabs.
Leute, touch some grass, embrace the world, feel the love.
Connect the love.
Daisies sind kein Unkraut und...
verhindert den Dritten Weltkrieg.
Ja. Boah, das ist ein Power-Statement zum Schluss. Das wäre eigentlich ein super Schlusswort, aber jetzt müssen wir noch eine Cross-Promo machen. Beziehungsweise dürfen.
Dürfen.
Natürlich, dürfen. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Nicht nur wir beide vergraben uns ja regelmäßig in den Tiefen des Internets. Nein, das tun auch unsere lieben Podcast-KollegInnen in der ARD-Audiothek von Wild Wild Web. Die haben auch allerlei tolle Geschichten, die man so noch nie gehört hat. Da würde ich sagen, fahren wir doch mal eben schnell den Trailer ab.
Hi. Ich bin Janne Knödler.
Und ich, André de Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web spannende und unerwartete Geschichten aus dem Internet, die am Ende ziemlich viel über unsere Welt erzählen.
Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja.
Wild Wild Web ist jetzt mit einer neuen Staffel am Start. Hört doch mal rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Ja, das war ja mal wieder eine Folge, nicht wahr?
Ja.
Was guckst du mich an? Ich dachte, mach ich den Podcast alleine?
Ich dachte,
alleine?
Du machst jetzt das Ding mit hier Mail, Socials, bla bla bla.
Ich dachte, das teilen wir uns auf, ganz kollegial. Deswegen,
also,
ich wollte
wenn
da jetzt
ihr
nicht durch,
jetzt laberst du mir rein.
Naja gut, jetzt haben wir wieder die Stimmung.
Ich glaube, wir müssen mal in so eine Podcast-PartnerInnen-Therapie gehen. Das muss hier wieder am Ende irgendwie besser laufen.
Wir haben auch vergessen, wir wollten doch nach Hans Rosenthal hier immer so ein Catchphrase haben. Den haben wir auch nie durchgezogen. Mit die Tabs sind
geschlossen.
Zu. So, das hat ja mal wieder gut geklappt.
Alles
unser
klar.
Catchphrase.
Super guter Catchphrase.
Unsere anderen Catchphrases sind ja noch, wo man uns findet, wenn man denn auch Tabs einsenden möchte.
Zum Beispiel könnt ihr uns per Mail erreichen. toomanytabs@ndr.de ist die Adresse.
Oder an unsere Socials. Guck mal, jetzt sind wir wieder im Flow, Caro.
Yeah.
Entweder an dich, da heißt du im Internet überall @carovobs und ich heiße @miguelr_aus_a.
Wir warten auf eure Rabbit Holes, eure offenen Tabs, die sind bei uns gut aufgehoben. Schickt uns gerne Nachrichten, folgt uns rein bei Social Media, bewertet unseren Podcast gut, empfehlt ihn weiter, wenn ihr den gerne hört.
Oh ja, das tät uns freuen.
Ja, und jetzt entschweben wir mal hier aus unserem Podcast-Studio raus. Let's go and touch some grass.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think of myself, what a wonderful world. Feel so connected to my tabs.
Feel so connected zur ARD Audiothek.
Ich auch.
Oh. So, jetzt reicht's. Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.